Ich habe mich gefragt, ist das möglich, mit 50 noch wie ein Kind zu werden oder mit 80 vielleicht? Ich weiß nicht, wie das mit 80 ist, ich weiß, wie es mit 50 ist, aber ich denke ja, dass Gott will. Ja, und das Lied hatte so viel Inhalt gehabt. Ich hoffe, wir haben das mitnehmen können, dass wir Lernende bleiben und an der Hand des Vaters gehen und ihm vertrauen. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich war letzten Sonntag in unserer Muttergemeinde am Brüserberg und die Predigt, die ich dort gehalten habe, will ich auch heute hier halten. Und ja, und im Übrigen war ich in einer Woche auch in Stuttgart für eine Schulung, wo ich öfters mal bin. Auch mit 50 muss man noch lernen. Ja? Und ich genieße die Zeit, habe diesen Unterricht dort auch wieder sehr genossen und viel, viel mitnehmen können. Und das ist das Schöne, das ist das Leben, dass wir niemals auslernen. Wir dürfen immer was dazulernen, wir dürfen wachsen, wir dürfen uns verändern. Und so bleibt das Leben, denke ich, auch spannend. Und ich glaube, das ist der Wille Gottes. Ja? Etwas ganz Zentrales in dem Leben als Christ ist dieses Wachsen. Ja? Und deswegen sagt uns auch Jesus, dass mache zu Jüngern alle Nationen, ja, indem dass ihr sie lehrt zu halten. Also Jünger machen oder Jünger sein, das ist ja unsere Herausforderung, bedeutet zu werden. Ja, nicht so, ich habe etwas erreicht und das bewahre ich jetzt, das halte ich jetzt, sondern ein Jünger, der wächst immer. Wir werden niemals aufhören zu wachsen. Wir dürfen niemals aufhören zu wachsen. Ja? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das so mit 70 oder 80 ist, aber ich denke, auch dann hat man noch Möglichkeit zu wachsen. Ja? Wir werden niemals vollkommen werden, niemals perfekt werden. Ja? Und wir können immer wachsen. Und das ist unsere Aufgabe. Und darum soll es auch heute in diesem Text gehen, auch unsere Verantwortung. Gott hat uns ein Leben geschenkt. Ja? Wir alle, einigen sind jünger, die anderen sind älter, einige sind noch ganz jung, aber wir haben alle gemeinsam, dass wir Verantwortung haben für die Zeit, für das Leben, das Gott uns geschenkt hat. Ja. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dann weiß ich, das, was ich heute bin, das habe ich sehr stark auch, also in erster Linie natürlich Gott, aber es waren Menschen in meinem Leben, die mich geprägt haben, die aus mir das gemacht haben, was ich heute bin. Es gab Menschen in meinem Leben, die haben mir das leicht gemacht, die mich beflügelt haben. Es gab Menschen, die es mir schwer gemacht haben. Gott macht aus dem allem etwas, dass wir wachsen können. Letztendlich kann Gott das alles, ob das Gute oder Nicht-Gute, kann Gott das dazu brauchen, damit wir daran wachsen können. Aber ich möchte heute auf das gute Beispiel stehen bleiben. In erster Linie sind es meine Eltern gewesen. Wenn ich zurückdenke, was für eine Prägung sie hinterlassen haben. Meine Mutter, mein Vater, sie... Ich denke, das ist normal und das werden wir alle wahrscheinlich so erlebt haben, dass unsere Eltern einen ganz starken, nachhaltigen Eindruck oder Prägung auf uns gemacht haben, Einfluss auf uns gehabt haben. Ja. Und ich so denke, meine Mutter, sie hatte die Fähigkeit, so würde ich es heute rückblickend sagen, auf uns Kinder zu schauen und uns nicht so zu sehen, wie wir sind, sondern so, wie wir werden können, so, wie wir werden sollen. Ja? Ich kann mich sehr gut erinnern, da saß ich einen Tag im Auto, da war ich schon vielleicht 18, 19 und wir kamen zu Hause an und wir saßen noch eine Weile im Auto mit meiner Mutter. Ich weiß nicht mehr genau, was sie mir sagte, aber mich hat das so tief beeindruckt, weil ich gemerkt habe, sie sieht etwas in mir, was ich noch nie gesehen habe. Ja? Und das hat mich beflügelt. Ich dachte, wow, so sieht meine Mutter mich. Ich habe mich anders gesehen. Ja? Und sie hat in Hoffnung gesehen, sie hat im Glauben gesehen, etwas, was noch nicht da war oder was ich einfach nicht gesehen habe. Ja? Und wenn ich so denke an die Gebete der Eltern und auch einfach an ihr Vorbild, wie sie gelebt haben. Nein, sie waren nicht perfekte Menschen. Sie waren nicht fehlerfrei. Sie haben auch nicht alles richtig gemacht. Das weiß ich, das bin ich Zeuge. Aber ich werde es nie vergessen, und das ist etwas Bleibendes. Meine Eltern leben beide nicht mehr. Aber ich habe nie, wir waren eine große Familie mit 12 Kindern, aber ich habe nie an der Liebe meiner Eltern zweifeln müssen. Ja? Und das ist für mich etwas ganz Wertvolles. Ja? Das zu wissen, meine Eltern haben mich geliebt, mein Vater, meine Mutter. Das hat eine bleibende Prägung auf mein Leben gemacht. Ja? Und da waren andere Menschen, die mich geprägt haben. Ich denke an meinen Pastor, ersten Pastor, der auch schon nicht mehr lebt. Sein Vorbild, sein geistliches Leben, wie er die Bibel liebte, wie er die Gemeinde liebte, ja? Das hat mich nachhaltig geprägt. Es waren Menschen, die Gott hingegeben gelebt haben. Sie haben auch nicht alles richtig gemacht. Es waren fehlerhafte Menschen, wie wir alle, aber sie liebten Jesus. Und das ist über ihr Leben ja wie ein Stempel gewesen. Und das hat mich beeindruckt und geprägt. Ja. Oder auch einfach ganz normal. Ich denke, als ich jetzt so saß und nochmal, ich könnte jetzt viele, viele Menschen nennen, die mich geprägt haben, die mich beeinflusst haben. Ich dachte an eine alte Frau bei uns in der Gemeinde in Schloss Holte-Stukenbrock. Sie ist 102 Jahre geworden. Eine Schwester, Elsa Schön hieß sie. Wie sie bis zum Schluss die Gemeinde geliebt hat, wie sie Jesus geliebt hat, wie sie für Mission gebetet hat und gespendet hat. Sie hat mit 102 uns monatlich unterstützt mit einem gewissen Betrag. Ja. Und vor allem, sie hat gebetet. Ja. Ich erinnere mich, da war sie, ich weiß nicht, war sie schon 100 oder war sie, nee, sie war kurz vor 100, 98 oder so, da ist sie gestürzt und hatte ein Becken gebrochen. Ja. Und dann besuchte ich sie im Krankenhaus. Und die Ärzte hatten auf ihre Mappe geschrieben, bitte gut pflegen, sie soll 100 Jahre werden. Ja? Und sie hat auch diesen Lebensmut. Aber was mich beeindruckt hatte, ich kam hin, wollte sie besuchen im Krankenhaus oder habe sie besucht. Und anstatt zu klagen über ihre, in diesem hohen Alter, über ihre Schmerzen, über Wehen, die sie hat, hatte sie mich gefragt, was macht unser Missionar in Kirgisistan, was macht der in, ich merkte, sie ist mittendrin, ja, sie betet für unsere Missionare und solange sie nur laufen konnte, ihre Familie, die sie gepflegt hat, zum Schluss gerade sagte sie uns, ja, die ganze Woche liegt sie eigentlich flach, am Sonntag saß sie aber im Gottesdienst, ja. Sie hat ihre ganze Kräfte immer wieder gesammelt um Sonntag. Sie liebte die Gemeinde. Ja. Das sind Menschen, wie gesagt, und ich könnte viele, viele andere nennen, die uns prägen. Und, wisst ihr, und das ist so wichtig für unsere, wir, die wir Kinder haben, Enkelkinder haben oder auch einfach Menschen um uns herum, in der Gemeinde, wo auch immer, unser Leben hinterlässt immer einen Einfluss und eine Prägung auf Menschen. Und das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Herausforderung. Und Paulus schreibt im 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 12, und das ist der Text, über den ich heute reden möchte, du aber sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Paulus wird hier konkreter und detaillierter. Worin sollen wir ein Vorbild sein oder eine Prägung, einen Einfluss hinterlassen? Und er zählt einiges auf. Ja? Als erstes im Wort. Mit unserem, oder andere Übersetzungen sagen, in der Lehre. Ja? Mit unserer Zunge können wir viel manchmal an Schaden anrichten. Wir können viel kaputt machen, wir können zerstören und in der Tat oft tun wir manchmal einen ganz großen Schaden hier. Aber wir können auch Gutes tun im Wort oder indem, dass wir einfach etwas weitergeben an andere Menschen. Ich denke, dass das Reden wirklich eine Gabe Gottes ist, die Gott uns gegeben hat. Ja. Wenn wir so vergleichen, was die Geschöpfe angeht, wir sind das einzige Geschöpf, das sich so artikulieren kann, so detailliert ausdrücken kann. Da gibt es die Hunde, die können bellen. Sie drücken somit ihre Emotionen und ihre Wünsche aus, Katzen miauen und so weiter und so fort. Ja? Aber wir können uns im Detail ausdrücken. Ja? Das ist eine Gabe Gottes. Vielleicht selbstverständlich, vielleicht haben wir noch nie drüber nachgedacht, aber wir können damit uns mitteilen. Wir können andere ermutigen. Ein rechtes Wort, ein gutes Wort zu rechter Zeit kann manchmal sowas von Großes bewirken, kann andere ermutigen, kann andere aufrichten, kann beflügeln. Ja. Und das sollten wir tun. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sollten ein Vorbild sein. Manchmal sind wir in der Gefahr, dass wir ja, immer alles schlecht reden, negativ sehen. Da können unsere Worte auch viel Schaden anrichten. Und hier ist es wichtig, dass wir mit unserem Wort Gutes bewirken. Eine große Herausforderung und eine große Aufgabe. Sei ein Vorbild im Reden. Dann sei ein Vorbild im Wandeln, im Leben. Ja? Und das ist vielleicht noch wichtiger als das Wort. Wichtig ist, dass wir unsere Herzenseinstellung, dass wir darauf achten. In den Sprüchen lesen wir, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus kommt das Leben. Unser Reden kommt ja aus dem Herzen, aus dem Leben heraus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ganz genau auf unser Wandel, auf unser Leben, oder ich würde auch andersrum sagen, auf unser Herz achten. In Psalm 139 betet David, prüfe und erforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine. Und das ist so mit die wichtigste Aufgabe in unserem Leben, dass wir darauf achten, wie ist unser Herz und entsprechend wird unser Leben sein, wird unser Reden sein. Wenn wir über unser Leben reden, dann möchte ich als allererstes über unsere Motivation. Was treibt uns an? Was motiviert uns? Morgens, wenn wir aufstehen, warum sind wir bereit zum Leben. Anders als die Geschöpfe um uns herum, die einfach nur leben, um zu überleben. Der ganze Tag von Tieren ist damit beschäftigt, sich irgendwie Nahrung zu verschaffen. Der Mensch ist ein höheres Wesen. Und hier ist die Frage, was motiviert mich? Jeder Christ ist dazu verpflichtet, aus seinem Leben das Bestmögliche zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Gott hat uns Kraft gegeben, hat uns Fähigkeiten gegeben und die sollten wir entfalten zur Ehre Gottes. Und damit sollen wir ein Vorbild sein, auch für andere Menschen um uns herum. Das ganze Streben und unsere ganze Motivation darf aber kein selbstsüchtiges Streben werden. Unser Streben muss eine andere Mitte haben als das eigene Ich. Der gefallene Mensch, wie wir es alle sind, ist dazu geneigt, egoistisch zu denken. Alles dreht sich um mich. Manchmal gelingt uns das gut zu tarnen. Wir sind von klein auf darin geschult, wie wir da täuschen können, als ob und als wäre das zum Guten für andere, als würde ich nicht nur an mich denken. Letztendlich aber ist das ganz eigen uns Menschen, dass wir in erster Linie an unser eigenes Ego denken. Ja. Oft bauen wir unser eigenes Reich und bitten Gott, uns dabei zu segnen. Segne mich, segne meine Kinder, beschütze mich, versorge uns. Und das ist ja alles richtig. Aber es muss um mehr gehen. Jesus lädt uns ein, sein Reich zu bauen. Und wenn wir zum Beispiel das Vaterunser lesen, ja, dann sagt Jesus, wie wir beten sollen. Und da heißt es, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe im Himmel, so wie auch auf Erden. Oder auf Erden, so wie im Himmel. Und da merken wir diesen Unterschied. Ja. Wir sind auch als Christen in dieser Gefahr, unser eigenes Reich zu bauen und beten und bitten, dass Gott uns dabei segnet. Es kommt nicht darauf an, dass es uns da wohl und gut geht, sondern es kommt darauf an, auf Gottes Wille, dass Gottes Wille geschieht. Ja. Und deswegen die Motivation. Was motiviert mich? Das ist ein wichtiger. Wenn wir ein gutes Beispiel für die nachkommende Generation sein wollen, für die Menschen um uns herum, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, dann ist es wichtig, dass wir unser Herz überprüfen. Was treibt mich an? Was motiviert mich? Baue ich mein eigenes Reich oder bin ich beteiligt am Reich Gottes? Bin ich für andere da? Und wenn ich zurückschaue auf meine Eltern, dann kann ich sagen, dann weiß ich, was so ihr Leben, ich erkenne in ihrem Leben eine Linie. So von einem Tag kannst du das nicht sagen, aber über Jahre kannst du es sagen. Und so denke ich, es nützt nichts, dass wir jemand was vortäuschen. Das sollten wir sein lassen, sondern vielmehr sollten wir darauf bedacht sein, unser Herz, unsere Herzenseinstellung, unsere Motivation zu verändern. Dieses Gebet muss unser tägliches Gebet sein. Prüfe und erforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine. Führe mich auf die rechte Bahn. Oder das andere Gebet, das wir lesen in Psalm 86, Vers 11. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das muss eine Lebenseinstellung sein. Solche Menschen, wenn wir solche Menschen sind, sind wir ein Segen für unsere Kinder, für die Menschen um uns herum, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Gemeinde. Das ist das, das sind Menschen, nach denen Gott Ausschau hält. Das sind Nachfolger Jesu. Ja, das sind Menschen, die Lernende sind, die Wachsende sind. Ja. Und das ist unsere Herausforderung. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist, scheint mir, die Grundidee Gottes von Christsein. Mache zu Jüngern. Mache die Menschen zu Nachfolgern, die von Herzen mir nachfolgen. Und so macht das Leben Sinn. So bekommt unser Leben Erfüllung, wenn wir so uns in der Schule Gottes befinden. An diesen Menschen will Gott seine Kraft erweisen. Und so können wir der nächsten Generation wirklich eine Starthilfe sein fürs Leben. Wir können ihnen die Nachfolge erleichtern. Wenn wir aber das Gegenteil vorleben, machen wir es ihnen unwahrscheinlich schwer, weil sie das nie anders gelernt haben. Alles fängt zu Hause an. Es ist manchmal einfach, einen guten Nachfolger Jesu in der Öffentlichkeit zu machen oder darzustellen. Ich habe das, glaube ich, schon wiederholt auch betont. Aber Jüngerschaft und Nachfolge fängt zu Hause an. Heute, am Sonntagmorgen, im feinen Anzug, Menschen zu beeindrucken, ist relativ einfach. Ein jeder Mensch hat Verantwortung gegenüber seiner Familie, seinen Eltern, seinen Geschwistern, haben Anspruch auf meine Aufmerksamkeit, auf meine Zeit, auf eine intakte Beziehung. Und da muss investiert werden, da muss dran gearbeitet. Das ist nicht einfach. Wir sind alle sündige Menschen, alle haben wir zu kämpfen mit unseren Emotionen, mit den Anfechtungen. Und hier ist genau das der Punkt, wie gehen wir damit um? Und das fängt zu Hause an. Zu Hause ist nicht das Predigen gefragt, zu Hause ist das Leben gefragt. Und deshalb fängt das Wandel, wenn wir ein Vorbild im Wandel, ein Vorbild im Leben sein wollen, das fängt zu Hause an. Einen weiteren Aspekt möchte ich betonen, man könnte sehr viele verschiedene Aspekte, wenn wir über das Wandeln, über das Leben reden, ein Vorbild im Leben, dann könnten wir viele Aspekte betonen. Ich möchte einen nächsten Aspekt betonen, das ist Disziplin in unserem Leben. Ohne Disziplin können wir in der Nachfolge nicht vorankommen. Und auch unsere vorhandenen Fähigkeiten, Gaben und Möglichkeiten, die Gott uns gibt, werden wir nicht ausschöpfen. Nur eine disziplinierte Person wird ihre höchste Leistung erzielen können. Wisst ihr, unser Problem heute ist ja nicht, dass wir etwas nicht wissen, ja? Sondern dass wir es nicht tun. Wenn ich vergleichen darf, vor Jahren noch und heute, dann scheint mir, wir vor 20, 30 Jahren wussten viel, viel weniger, als was heute allgemein Wissensstand ist. Ich denke, Wissen ist wichtig. Um etwas zu tun, müssen wir es wissen. Von daher, dieses Lernen ist wichtig. Theoretische Lernen ist auch wichtig. Manchmal auch ist einfach diese Erinnerung wichtig. Und viel öfter noch diese Ermutigung scheint mir wichtig zu sein. Dass wir anspornen, dass wir sagen, ich sitze manchmal da und das habe ich schon 100 Mal gehört und dann werde ich neu ermutigt, etwas in meinem Leben zu verändern oder umzusetzen. Und deswegen wiederholen wir uns auch oft, denke ich, in diesen Dingen. Aber noch viel wichtiger als diesem Wissen ist dieses Umsetzen. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie kriegen wir das? Sonst bleiben wir nur mit so einem großen Kopf, aber die Realität in unserem Leben bleibt auf der Strecke, also die Veränderung bleibt auf der Strecke und das hilft uns nicht weiter. Allein, dass ich weiß, wie es richtig ist, das ist nicht ein Jünger Jesu sein, sondern im Gegenteil, uns bringt das in eine ganz große Diskrepanz, wenn ich weiß, so müsste es sein, aber in meinem Leben, ich tue es nicht so, das bringt mich in eine Not, in eine geistliche Not. Das bringt mich zu einem Doppelleben. Und das bringt mich in eine Krise hinein, eine Glaubwürdigkeitskrise. Und hier, denke ich, ist es wichtig, dass wir Disziplin üben. Das, was wir erkannt haben, das, was Nathalie im Lied gesungen hat, Schritt für Schritt, wie ein Kind, ja. Wir sind oft dazu geneigt, nach Sternen zu greifen. Dann wird uns etwas wichtig und dann wollen wir von heute auf morgen die Welt verändern. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist Schritt für Schritt, wie ein Kind. Jeden Tag etwas mehr. Disziplin lernen beim Zeiteinteilen zwischen Arbeit und Ruhen. Wisst ihr, das ist manchmal ein Problem. Dann arbeiten wir so viel, bis wir kaputt sind und nicht mehr unseren eigentlichen Aufgaben nachkommen können. Ja. Oder dann ruhen wir so viel, dass die Arbeit auf der Strecke bleibt. Ja. Dann werden wir träge. Ja. Da muss man uns auch mal einen Ansporn geben. Ja. Also das sind so ganz einfache Disziplinen in der Balance zwischen Arbeit und Ruhe. Disziplin im Umgang mit Internet und Fernsehen betrifft vielleicht mehr die jungen Menschen. Ja. Ein Christ, der auch in seinem Charakter ein Vorbild und eine Ermutigung für andere sein will, muss klare Prinzipien haben. Also das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über unser Leben nachdenken, dass wir disziplinierte Persönlichkeiten sind. Ohne sich zu sträuben, übernimmt eine disziplinierte Person Pflichten, denen andere ausweichen, weil sie keinen Beifall hervorrufen und keine Würdigung finden. Ein disziplinierter oder ein geistlicher Mensch schreckt nicht vor schwierigen Situationen oder Menschen zurück. Also da können wir lernen, mutig und diszipliniert auch Dinge angehen. Wie gesagt, man könnte jetzt noch viel zu diesem Punkt ein Vorbild im Leben, im Wandel sein, aber so viel dazu, sei ein Vorbild in der Liebe. Eines der größten Geschenke, die wir unseren Mitmenschen, sei es in der Familie, unseren Kindern, aber in der Gemeinde, unserer Gemeinde, auf dem Arbeitsplatz, unseren Kollegen, in der Schule, wenn wir dazu beitragen, wenn wir dafür sorgen, und dass wir eine liebevolle Atmosphäre herstellen, wenn Liebe herrscht, wenn wir dazu beitragen, Und wir haben unendlich viele Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass das geschieht. Dann können Menschen um uns herum wachsen und gedeihen. Wir machen es ihnen leicht. Ja. Das ist ungefähr so, wenn wir jetzt so wie im Frühjahr im Garten Pflanzen, zum Beispiel Tomatenstrauch, dann machen wir so Stöcke, sodass diese Pflanze wachsen kann. Ja. Weil wenn Wind oder Wetter ungünstig kommt, dann kann das gebrochen werden, ja, dieses zarte Pflänzchen. Aber wir machen diese Unterstützung so, dass dieser Tomatenstrauch wachsen kann, ohne Begrenzung. Ja. Und so sollten wir auch. Einerseits stützen wir durch eine liebevolle Atmosphäre, andererseits geben wir Freiraum zur Entfaltung. Und so, denke ich, ist es auch wichtig, dass wir in der Familie, in der Gemeinde eine liebevolle Atmosphäre schaffen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Kinder verzeihen Fehler bei der Erziehung. Aber Kinder es fällt ihnen sehr schwer, fehlende Liebe zu verzeihen. Und genauso auch als Gemeinde. Und ich denke, wenn ich das richtig wahrnehme und immer wieder höre, dass wirklich Gott uns das immer wieder schenkt, auch hier als Gemeinde, dass wir eine liebevolle Atmosphäre haben, dass das haben wir gemeinsam oder ihr geschaffen und Gott segnet uns damit. Und ich möchte uns aber auch ermutigen, das ist kein Selbstläufer. Wir müssen immer wieder auf der Hut sein, dass wir wirklich, auch dann, wenn Anfechtungen kommen, dann, wenn Widerstand und Hindernisse kommen werden, dass wir darauf achten, dass die Liebe nicht zerstört werden kann, dass sie nicht genommen werden kann, dass wir... Und das sind manchmal diese Kleinigkeiten im Gemeindealltag. Ja? Das ist manchmal dieses freundliche Wort, eine freundliche Geste, auch manchmal einen Fehler übersehen. Ja? Und so, denke ich, ist es wichtig, dass wir ein Vorbild in der Liebe sind. Vorbild im Glauben. Gib den Kindern tiefe Wurzeln des Vertrauens und den großen Kindern weite Flügel der Hoffnung. Wir lesen im Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Das muss zu unserer Lebenseinstellung werden. Dann denke ich, wenn unser Leben tief verwurzelt im Vertrauen, im Glauben in Gott ist, solche Menschen sind wirklich prägend. Sie hinterlassen gute Spuren. Wir sollten beten, dass Gott uns zu solchen Menschen macht. Wisst ihr, und das spielt keine Rolle, ob ich 20 bin oder 80 bin. Ja? Wenn ich Menschen sehe, die 80 sind und die so tief verwurzelt in Gott sind, das ist so eine Ermutigung. Ja? Und ich bin dankbar für diese Menschen, die um mich herum sind, die hier bei uns in der Gemeinde sind. Ja? Wisst ihr, und ihr habt eine Aufgabe, auch ihr, wenn ihr schon im fortgeschrittenen Alter seid. Ja? Ihr habt eine ganz wichtige Aufgabe. Ihr seid so eine Stütze für uns, ja? Die Jünger sind. Und wir alle wollen es sein. Ja? Lasst uns zu solchen, das ist das, was Gott will, dass wir solche Jünger, solche Nachfolger Jesu sind. Es ist wichtig, dass wir 100% Gott vertrauen. Wir sind ganz von Gott abhängig. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir vertrauen auf Gott. Unser Leben ist auf Gott gebaut. Wir vertrauen Gott. Bei ihm haben wir unendliche Möglichkeiten des Wachstums. Und er kann Unmögliches möglich machen. Nicht immer so, wie wir es wollen. Manchmal denken wir, Gott müsste jetzt so handeln. Wir beten dafür. Gott handelt aber nicht so. Gott handelt anders. Und am Endeffekt habe ich oft in meinem Leben zugeben müssen, besser, viel, viel besser, als ich gehofft hatte, als ich gedacht hatte. Auch untereinander sollten wir vertrauen. Wie sollen die Menschen um uns herum vertrauen lernen, wenn wir jedem anderen misstrauen? Das ist nicht richtig und das ist nicht christlich. Manchmal erlebe ich Menschen, wo es mir scheint, sie misstrauen jedem. Ja? Ein gesundes Misstrauen ist ja hier und da auch angebracht, aber das ist was anderes. Aber generell, denke ich, sollten wir auch mit Vertrauensvorschuss arbeiten. Und so können Menschen um uns herum auch Vertrauen lernen. Wenn wir übers Vorbild im Glauben reden, dann denke ich, kommt ein ganz wichtiger Aspekt dazu, das ist unser Gebet. Im Gebet drücken wir unser Vertrauen aus. Wie ich das auch schon mal gesagt habe, wenn wir beten, dann geht es ja nicht in erster Linie darum, Gott zu informieren über unseren Zustand und über unsere Situation. Gott weiß das alles, aber im Gebet drücken wir unser Vertrauen aus. Wir hatten am Freitag Glaubenskurs und da war das Thema Gebet und genau darüber hatten wir gesprochen. Auf keinem anderen Gebiet sollte ein Christ mehr auf sich achten als beim Gebetsleben. Das ist ein Gebiet, das sehr stark angefochten wird, weil der Teufel weiß, mit eigener Kraft kommen wir nicht weit. Geistliche Ziele können auch nur mit geistlichen Mitteln erreicht werden. Und dazu gehört Gebet. Im Gebet drücken wir unser Vertrauen Gott gegenüber aus. Und wenn wir gläubig beten, kann Gott aus einer unmöglichen Situation etwas Wunderbares machen. Und hier denke ich, ist es wichtig, dass wir uns einfach immer wieder Zeit nehmen zum Beten. Durchs Gebet haben wir den Zugang zur Quelle, haben wir den Zugang zur Schatzkammer Gottes. Und der Teufel versucht uns, unser Leben so geschäftig zu machen, dass wir keine Zeit zum Beten haben. In Römer Kapitel 8, Vers 26 lesen wir, dass in dem Moment, wenn wir ins Gebet gehen, vertritt Gott uns mit einem unaussprechlichen Gebet. Ja, so lesen wir in 8, 26. Und das ist für mich immer wieder eine Ermutigung. Ich denke oft, ob es im persönlichen Gebet ist oder auch in der Gebetsstunde, manchmal fühle ich mich ganz schwach und überhaupt nicht danach zu beten. Aber ich versuche trotzdem zu beten, weil ich weiß, dass Gott aus diesem schwachen Gebet etwas Vollkommenes macht. So verstehe ich diese Stelle in Römer 8, 26, dass der Heilige Geist uns dort vertritt und aus unserem schwachen Gebet etwas Gutes und Vollkommenes macht. Ja. Durch menschliche Energie von Verstand und Willen erreichen wir menschlich begrenzte Ergebnisse. Doch durch Beten legen wir übernatürliche Quellen frei. Es wird geistliche Frucht bewirkt durchs Gebet. Wir sollten noch viel, viel mehr diese wunderbare Möglichkeit nutzen und Menschen, Männer und Frauen des Gebets werden. Gott kann in uns, aber auch um uns herum viel verändern, wenn wir ein Vorbild im Gebet sind. Und ich komme zum letzten Punkt, ein Vorbild in der Reinheit. Sünde ist Realität in unserem Leben. Wir haben alle damit zu kämpfen und es wäre falsch zu leugnen, dass die Sünde uns nicht anhat und dass die Sünde uns nicht anklebt. Dann wären wir Lügner, so sagt uns die Bibel. Sondern die Sünde ist da, sie wird auch in der Bibel nicht geleugnet. Uns wird auch kein Bild vor Augen gemalt, dass es möglich ist, irgendwann mal einen Zustand zu erreichen ohne Sünde. Nein, das ist nicht der Fall, das wissen wir. Und dennoch sollten wir die Sünde nicht leichtfertig nehmen. Wer mit der Sünde spielt, der spielt mit Feuer. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Sünde ist eine ständige Bedrohung für unser geistliches Leben. Sie wird uns heute oft als etwas Verführerisches im positiven Sinne, als etwas Süßes dargestellt, aber sie hat eine tödliche Wirkung. Der Sünde sollt ist der Tod. So steht es in der Bibel und das ist auch heute im 21. Jahrhundert nicht anders. Sünde zerstört Leben. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und deshalb hasst Gott die Sünde. Deshalb ist Gott so kompromisslos mit der Sünde, weil Sünde einen zerstörenden Charakter hat. Sünde zerstört das Leben. Und als ich begriffen habe, dieses Wesen der Sünde und die Wirkung der Sünde, ist mir deutlich geworden, verständlicher geworden, der Zorn Gottes. Deshalb ist der Zorn Gottes so kompromisslos, weil die Sünde das, was Gott so unendlich liebt, den Menschen, zerstört und das Leben zerstören will. Deshalb kennt Gott da keine Kompromisse. Er drückt da kein Auge zu, weil er das Leben schützen will, weil er uns schützen will. Ja. Ich habe dieses Beispiel, diesen Vergleich, glaube ich, hier schon mal gesagt. Wie eine Mutter die Krankheit hasst, die das Leben ihres Kindes bedroht, so sollten auch wir die Sünde hassen. Ja. Jeder, alle Mütter und Väter, denke ich auch, werden das nachempfinden können. Ja. Manchmal, wenn es richtig kritische Momente gegeben hat bei unseren Kindern, dann kriegt man wirklich Angst und Sorge. Und man hasst diese Krankheit, man kämpft dagegen. Und unsere, um rein zu leben, ein Vorbild in der Reinheit zu leben, meint ja nicht, wie ich schon gesagt habe, ein sündloses Leben, sondern meint ein bußfertiges Leben. Ja? Dass wir immer wieder mit einem aufrichtigen Herzen vor Gott kommen und zugeben, Herr, ich habe gesündigt, vergib es mir, es tut mir leid. In dem Moment, wenn es mir gewahr wird, ich habe in meinen Gedanken, meinen Motivationen, meinen Motiven oder auch im Tun gesündigt, muss es mir leid tun. Das ist eine Haltung. Buße ist nicht eine Tat alleine, Bekennen ist eine Tat, aber bußfertige Haltung, glaube ich, gibt es, eine Herzenseinstellung. Und das ist für mich der einzige Weg, ein Leben in Reinheit zu führen, in der Gnade Gottes. Ja? Wir, ohne die Gnade Gottes haben wir keine Chance, ein Vorbild in der Reinheit zu sein. Und deshalb erkennen wir zum einen unsere Sündhaftigkeit in all seiner Tiefe, in all seiner Grausamkeit, in all seiner zerstörenden Kraft, und gleichzeitig die Gnade Gottes, die Größe der Gnade Gottes, und sind dankbar für diese Gnade. In all diesen Dingen, so fordert Paulus den Timotheus auf, soll er ein Vorbild sein. Und das ist auch unsere Aufgabe. Ich möchte uns ermutigen, das zu sein, im Alltag darin zu wachsen. Es ist ein Ansporn für mich und ich hoffe für uns alle. Ich erinnere mich, als ich kurz nach meiner Taufe, bin ich alleine in den Wald gegangen, bei uns in Schloss Holte, Stuckenbrock damals, in den Holter Wald. Und mit einmal, während ich dort ging, kamen mir in den Sinn die Worte, die Jesus, die Gott, der Vater im Himmel, zu Jesus nach seiner Taufe sagte. Und zwar, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und ich hatte in dem Moment den Eindruck, Gott spricht es zu mir. Dieser Satz ist mir so unvergesslich. Ich habe gut in Erinnerung, als das war. Das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Und das ist bei mir zu einer Sehnsucht geworden, das zu werden. Ein lieber Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Und was mir dabei wichtig ist, Gott sagt das, der Vater im Himmel sagt es zu Jesus, bevor Jesus die Wunder getan hat, bevor er Kranken geheilt hat, bevor er den Leidensweg gegangen ist, bevor er gestorben ist für die Menschen, für alle Menschen der Welt. Er liebte ihn, weil er sein Sohn war. Und geht Gott mit uns um. Nicht wegen unserer Leistung liebt er uns, sondern weil er uns Menschen liebt, weil er die Liebe ist. Und so sollten auch wir. Ich hoffe, dass Gott in erster Linie eine Prägung auf uns hat. Ein griechischer Philosoph namens Sokrates sagte einmal, wenn ich mich auf den höchsten Berg Athens stellen könnte, würde ich meine Stimme erheben und schreien. Warum, Mitbürger, setzt ihr Himmel und Erde in Bewegung, um euch Reichtümer anzuhäufen, und kümmert euch dabei so wenig um eure Kinder, denen ihr doch alles überlassen müsst. Und das wünsche ich mir, ob es in der Familie ist oder auch in der Gemeinde oder da immer, wo Gott uns hinstellt, dass wir eine gute Spur hinterlassen, einen bleibenden Einfluss, eine gute Prägung für die Menschen um uns herum. Amen.